Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Malerblatt Podcasts. 150 Jahre Unternehmensgeschichte schaffen nur wenige Handwerksbetriebe. Noch spannender ist allerdings die Frage, wie ein Unternehmen über einen so langen Zeitraum erfolgreich bleibt. In 150 Jahren verändern sich Märkte, Technologien, Kunden und ganze Generationen. Die Artag-Gruppe hat genau diesen Wandel erlebt, vom klassischen Malerbetrieb hin zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren Gewerken und zahlreichen Partnerbetrieben. Darüber möchten wir heute sprechen, über Tradition, Veränderung, Nachfolge und die Zukunft des Handwerks. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Sebastian Kraft, Geschäftsführer der Arta Unternehmensgruppe. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Kraft.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir zusammengekommen sind und bin gespannt, was uns die nächsten Minuten erwartet.
Sehr gerne. Deswegen fangen wir gleich mal vielleicht mit einer ein bisschen unerwarteten Frage an. Herr Kraft, stellen wir uns kurz vor, wie es war, als Ihnen klar wurde, ich werde das Unternehmen irgendwann übernehmen. Können Sie sich daran noch erinnern, wie das war? Wo Sie da waren, können Sie uns einen Einblick geben oder übermannt einen das dann oder war das schon von langer Hand geplant?
Spannende Frage. Ich bin gerade selber kurz am Überlegen gewesen, ob ich da einen Moment hatte. Ich glaube, den einen Moment gab es nicht, dass ich entschieden habe, jetzt mache ich es. Es war ein schleichender Prozess, der aber schon in der Kindheit angefangen hat. Ich glaube, das hat schon da angefangen, als mein Vater seine Meisterprüfung vorbereitet hat und wir zusammen mit meiner Schwester, meiner großen Schwester in der Lackiererwerkstatt bei uns in Eglosheim waren. Und er quasi gespritzt hat und wir in so Ganzkörperpapieranzügen, die uns viel zu groß waren, da mit in der Werkstatt waren. Und ich glaube, das hat uns damals schon auch als Kinder geprägt und mich auch geprägt, dass ich gemerkt habe, das hat ihr Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht irgendwie, wir müssen Papa in die Werkstatt gehen, sondern wir waren dabei und waren integriert. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und als ich dann so mit als Jugendlicher schon in Sommerferien mit auf der Baustelle mitgearbeitet habe, um mir ein Taschengeld dazu zu verdienen, da waren Freunde im Freibad und für mich war das aber nie irgendwie jetzt schade, dass ich jetzt arbeiten war und auf der Baustelle war und bei, ich erinnere mich noch dran, in Asberg bei Riesensonnenschein Dachsims gestrichen habe und da wirklich ordentlich geschwitzt habe. Das war für mich nie arbeiten. Das war für mich damals eigentlich echt einfach ein Teil meines Lebens schon. Und damit hat sich das eigentlich ergeben. Und da ich dann irgendwann für mich verstanden habe, und das war so mit, ja, wahrscheinlich 16, 17 hätte ich gesagt, habe ich verstanden, dass ich technisch ein Talent habe, dass mir einfach das Handwerk auch liegt und gleichzeitig aber auch kaufmännische Prozesse verstehe, dann ist es eigentlich klar gewesen für mich, dass ich so Richtung Studium auch in die Richtung gehen möchte und dann die Ausbildung gemacht habe davor und dann hat sich das also schleichend Stück für Stück ergeben und das finale Jahr, dass ich es mache, war dann eigentlich so mit zum Ende des Studiums 2013, 14 irgendwann da in dem Zeitraum war das dann.
Ja. Sie wurden dann also auch nicht gedrängt irgendwie in die Richtung, sondern konnten aus freien Stücken sagen,
ich übernehme. Ganz und gar nicht. Also uns allen Geschwistern, ich habe ja drei Schwestern, uns allen war es völlig frei. Die einzigste Vorgabe war, entweder man geht operativ mit in die Firma oder man kriegt auch keine Anteile. Also es war wirklich klar von meinem Vater immer kommuniziert, wer daran partizipieren möchte, muss auch mitarbeiten. Man kann also keine stillen Teilhabe oder so. Und das ist auch heute so. Und das war die einzigste Prämisse und dann war es jedem freigestellt.
Sind da Ihre Geschwister auch ein bisschen involviert oder haben die sich dann ganz rausgenommen jetzt aus dem Unternehmen?
Nee, die haben sie komplett rausgenommen. Okay. Also die kommen jetzt zur 150-Jahr-Feier dazu und sind da immer eingeladen. Und natürlich, wenn wir uns mal wieder treffen bei meinen Eltern oder auch sonst wo, dann ist natürlich die Firma immer auch ein Gesprächsthema zwischen mir und meinem Vater. Oder auch, es kommt immer wieder Firmenthema auf den Tisch. Und dann kriegen sie das mit, aber sind da nicht involviert oder müssen auch keine Verantwortung für tragen.
Ja. Okay. Wenn man so einen Generationswechsel, den Sie ja gemacht haben, von Ihrem Vater Ulrich Kraft zu Ihnen, dann den stellt man sich so bildlich, wir illustrieren das im Malerblatt gern mit so einem Staffelstab, der dann übergeben wird. Einer hört auf, der nächste übernimmt. Wie war es denn wirklich? Also ich stelle mir vor, dass es vielleicht auch ein bisschen chaotischer läuft und nicht so ganz strukturiert, oder?
Chaotisch war es nicht. Ich glaube, wir hätten es uns beide einfacher bzw. schneller vorgestellt. Ich glaube, das Schwierigste waren mit die Person, die mein Vater am längsten schon begleitet haben, gerade in seinem engsten Kreis, auch bei uns in der Zentrale, die auf mich anzupassen hat gedauert, beziehungsweise teilweise auch gar nicht geklappt. Also musste ich mir auch neue Personen dazu suchen, ohne dass wir jetzt da irgendwo Personal abgebaut haben oder verloren haben. Aber da mussten wir schon noch schauen, dass ich meine Leute finde, so ein bisschen. Und das haben wir gemacht. Da auch neue Kollegen eingestellt und ansonsten hat mein Vater und ich relativ früh uns eigentlich entschieden, wer welchen Teil ab wann verantwortet. Okay. Und da haben wir quasi nach unseren Erfolgsbereichen, wir haben ja die Firma nach Erfolgsbereichen so ein bisschen aufgebaut, nach Kunde, Mitarbeiter, Baustelle, Profit. Und wir haben relativ früh schon gesagt, okay, die zwei Bereiche mache ich als erstes, er macht die anderen Bereiche weiter. Und dann gibt es so den Übergang zum Zeitpunkt X. Und dieser Zeitpunkt X war so ein schleichender Zeitraum über zwei, drei Jahre. Und Aber dann natürlich immer trotzdem, ab dem Tag war ich jetzt verantwortlich, aber so das Anbahnen und reinzuarbeiten, das war ein längerer Prozess und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und so würde ich es in weiten Teilen, glaube ich, auch wieder machen. Also eine Blaupause gibt es nicht, kann man auch jetzt niemanden aus der Schublade ziehen. Und wenn ich hoffentlich eines Tages meinen Kindern und einem meinem Kinder die Firma weitergeben darf, dann wird man es da wieder ganz anders einrichten müssen und können das nicht sagen, so wie damals, machen wir es jetzt wieder. Das wird wieder ein anderer Typ Menschen sein, andere Unternehmenssituation, andere Größe. Da muss man es dann wieder drauf einlassen.
Können Sie uns da noch ein bisschen mitnehmen, wie das dann funktioniert hat? Wenn Sie gesagt haben, Sie sind so über 2-3 Jahre schleichend da reinkommen, wie kriegt man da merklich mehr Verantwortung? Also was sind dann so die ersten Steps als Geschäftsführer? Ich denke, man muss ja da dann irgendwie nach und nach reinwachsen, auch mit Summen umgehen vielleicht, die man so nicht kannte vorher, oder?
Also angefangen hat es bei mir, dass ich ja quasi in meine zweite Station Unternehmen nach einem Jahr Teamleitung, also einen kleinen Bereich gehabt in unserem Standort in Offenbach im Rhein-Main-Gebiet, war quasi der nächste Schritt, dass ich in unsere damals jüngste Tochter, die Albrecht Fensterbau, als Geschäftsführer gleich eingestiegen bin und quasi den Übergang mit der dortigen ehemaligen Inhaberin gemacht habe und quasi dieses ganze Firma erstmal an die ATA angedockt habe. Und das war so der erste Step, wo ich aber völlig freie Hand hatte, weil wir hatten ja eine Branche, die wir nicht kannten, also Fenster war ganz neu für uns. Wir hatten ein Unternehmen, das uns nicht kannte. Das heißt, ich war da wirklich so ein bisschen auf der grünen Wiese und konnte mich da selber voll einbringen und selber die Entscheidungen treffen. Und der nächste Schritt war, weil wir dann für den Standort jemanden hatten, in der Leitung, bin ich dann bei uns in die Zentrale mitgekommen. Davor war ich eigentlich immer schon abends, ich war tagsüber so bei Albrecht und dann zum Abend hin bin ich noch nach Ludwigsburg und hatte dann irgendwann ein Büro und habe da noch 1-2 Stunden so ein bisschen Post mal durchgeguckt, dass man einfach, ganz banal, damals noch, was heute nicht mehr so viel ist, einfach die Postmappe, die dann nach meinem Vater immer bei meinem Tisch noch lief, dass ich dann mal mitbekomme, was kommt da so am Tag. Und dann hat es angefangen, dass ich nach und nach gerade im Bereich Technik und rechtlichen Themen übernommen habe. Natürlich das, was so Kunden auch mal Beschwerden sind oder wo es mal geknirscht hat, was ja durchaus bei unserer Größe auch mal vorkommt, quasi erstmal die nicht so schönen Aufgaben bekommen. Dann habe ich dann da reingearbeitet und habe dann die abgenommen und so nach und nach dann sowas weitergemacht. Und das war ich dann tatsächlich rechtlich, technisch und dann eigentlich die Mitarbeiterthemen übernommen.
Okay. Wissen Sie noch, wie es war, als Sie das erste Mal Ihren Vater von Ihrer eigenen Idee überzeugen mussten? Gab es da ein konkretes Beispiel, das Sie uns nennen könnten?
Tatsächlich war das eine kleine Investition gewissermaßen, damals nämlich in unser erstes E-Fahrzeug. Okay. Und das war 16 müsste schon gewesen sein. Es war damals dieser gelbe Street-Scooter von der Post, dieser Kasten, dieser eckige. Der kam da relativ frisch auf den Markt, war da vielleicht ein Jahr draußen und da habe ich gesagt, komm, Immobilität ist die Zukunft, wir müssen da mal was tun. Und dann musste ich ihn überzeugen, dass wir jetzt eben in so ein Fahrzeug investieren. Was sich im Nachhinein leider als technisches Fehler entpuppt hat, weil das Ding einfach nicht viel gefahren ist. In den 1,5 Jahren, wo wir es hatten, hat es gut, ich glaube, das waren damals 60 Tage, die wir nicht nutzen konnten, also Arbeitstage. Das war aber natürlich ein Experiment und da war ich, glaube ich, damals schon mutig zu sagen, ich gehe in die Technik, in die E-Fahrzeugtechnik und jetzt mal heute gucken. Ja, es ist die Diskussion ja aktueller denn je und wir versuchen die ganze Lösung zu finden, wie man E-Fahrzeuge fürs Handwerk bekommen oder auch gelöst bekommen, wie man die Ladeinfrastruktur aufgebaut bekommen und wie man es auch geladen bekommen überhaupt, die Fahrzeuge, wenn die tagsüber unterwegs sind. Und da waren wir, glaube ich, da waren wir damals ein bisschen in der Diskussion, dass ich sage, ich hätte ja jetzt das Invest, auch wenn es mehr ist als ein Dieselfahrzeug. Und das war so das erste Mal, wo ich ihn überzeugen musste, wo ich am Schluss aber gesagt habe, ich mache das jetzt. Weil man gesagt hat, dann scheiß.
Das hat er so hingenommen.
Das hat er dann irgendwann hingenommen. Klar, dass es dann am Schluss nicht gut ausging, in dem Sinne von, dass das Fahrzeug nicht das Richtige war. Man muss ja auch scheitern und lernen. Das hat uns dann halt ein bisschen in dem E-Fahrzeug gesagt, okay, jetzt warten wir noch eine Generation, bis Fahrzeuge kommen, die tauglicher sind. Aber auch das muss sein. Und das war jetzt kein Riesenverlust, ein Riesenschmerz. Das war aber so einer der ersten Momente. Okay.
Es klingt jetzt relativ harmonisch. Gab es vielleicht auch mal einen Streit, für den Sie heute beide dankbar sind?
Da wir immer die Devise hatten, Reibung erzeugt Wärme, gab es natürlich auch mal Konflikte, aber immer sachlich. Also emotional war es bei uns seltenst. Das war wirklich eher Ausnahmen. Im meisten war es eine Sache nach Konflikte. Und ich glaube, da sind wir beide meistens gestärkt rausgegangen.
Ja. Man nimmt dann auch nichts, also stellt mir es als Familie gerade auch ein bisschen schwierig vor, man nimmt nichts mit nach Hause dann, wenn man jetzt beruflich streitet oder unterschiedlicher Meinung ist, dass man sich dann auch vielleicht privat beim Geburtstag aus dem Weg geht oder das kann man verdrängen. Oder?
Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir noch im gleichen Haus wohnen würden, aber da wir dann abends ja irgendwann das Büro verlassen haben, machen wir eigentlich am nächsten Tag, gab es das nicht mehr. Und wenn wir mal, wir hatten noch mal Situationen, da haben wir vielleicht noch im Büro irgendwie einen Konflikt gehabt, wo wir anderer Meinung waren und abends oder am Wochenende hat man dann mit der Familie getroffen. Das wurde aber nie mitgenommen. Mhm. Das war dann wirklich auch eine Trennung da, die natürlich, die man auch können muss. Also dass man dann auch rausgeht und sagt, das ist Stopp. Aber da haben wir auch mal gesagt, dann, wenn man es dann gemerkt hat, dass jetzt das Thema doch nochmal im familiären Umfang nochmal weiter diskutieren wurde, habe ich gesagt, Stopp, machen wir jetzt nicht. Das schiebt man wieder auf Montag oder wie auch immer auf den nächsten Termin oder lass uns nachher nochmal kurz eine Runde spazieren gehen, haben wir auch mal gemacht und dann gesagt, damit lass mal bei Familie hier sitzen am Tisch. Und dann gehen wir nachher noch ein paar Schritte und diskutieren das nochmal, besprechen das nochmal. Da muss man halt dann auch irgendwo dieses Stopp auch respektieren und auch mal, nein, jetzt diskutieren wir das nicht, das hebt man uns jetzt auf. Und manchmal sind ja auch ein paar Stunden Abstand oder ein bisschen Zeit, halt ja auch
manchen Emotionalität zumindest. Ja.
Aber ich wirklich würde heute sagen, wir sind aus den meisten Punkten gestärkt rausgegangen.
Oh. Was glauben Sie, was der jüngeren Generation schwerer fällt, Geduld zu haben oder sich das Vertrauen erst erarbeiten zu müssen vom Betriebsinhaber oder von der älteren Generation, wenn man es in Betrieb übernimmt?
Gesellschaftlich würde ich sagen, ist Geduld heute keine gute, oder keine gute Eigenschaft, kann man nicht sagen, keine sehr, sehr populäre Eigenschaft mehr. Weil ich glaube, Geduld, wenn ich das auch jetzt bei uns manchmal sehe, wie manche auch Azubis dann relativ schnell natürlich auch sich überschätzen. Jetzt kann ich nur technisch muss gerade sagen, jetzt kommt einer, geht Richtung Meister und sagt, das machen wir noch 2 Jahre, bis du die Meisterschule machst, dass du erstmal Baustellenerfahrung machst. Da passiert heute aus meiner Wahrnehmung zu oft, dass man dann sagt, nee, ich will gleich weiterkommen und sich gar nicht die Zeit nehmen, auch was wirklich zu lernen. Mhm. Und gerade im Handwerk braucht man Geduld, um was zu lernen, weil Erfahrung geht halt nur über Zeit. Mhm. deshalb würde ich tatsächlich sagen, ist, glaube ich, Geduld eher das Problem.
Okay. Kommen wir zum Abschluss von diesem Komplex nochmal zurück zu Ihnen. Und wenn Sie heute auf Ihren Vater schauen, was verstehen Sie inzwischen besser als zu dem Zeitpunkt, als Sie es übernommen hatten? Also von der Denkweise von Ihrem Vater, können Sie ein paar Dinge, sehen Sie die anders oder genauso, wie er es gesehen hat und wo Sie zuerst gesagt haben, das muss komplett umgekrempelt werden oder anders gesehen werden?
Also mein Vater ist immer ganz, ganz weit oben natürlich der Kunde gestanden. Und ich habe mir relativ früh gesagt, wenn ich das so machen möchte wie er, dann kann ich ihn nur kopieren und das bin ich nicht. Das heißt also, da eigentlich die Entscheidung zu treffen, ich bin ein anderer Charakter, ein anderer Typ Mensch, das hätte ich vielleicht früher erkennen müssen. Da habe ich vielleicht auch zu lange versucht, ihm da nachzueifern, gewissermaßen in den Punkten, wo ich eben nicht erkannt habe, dass ich da nicht das Talent habe wie er. Ja. Andererseits habe ich natürlich Talente, die ich habe, die er nicht so ausgeprägt hat. Und da hätte ich mir wahrscheinlich so im Nachhinein früher gewünscht, mehr Mut zu haben, zu sagen, das ist jetzt mein Talent, da bin ich stärker. Mhm. Da gehe ich jetzt nach dem, wie ich es entscheiden würde. Mhm. Und weniger, jetzt sage ich mal, so weniger so ein Respekt vor der Erfahrung zu haben, sondern eher zu sagen, ich habe da auch einen guten Ansatz und den will ich verfolgen. Also das ist, glaube ich, so, was ich da heute anders machen wird und mutiger wäre.
Es sind 150 Jahre Unternehmensgeschichte, eine beeindruckende Zahl. Macht das auch was im Alltag mit Ihnen oder ist das nur eine Zahl auf dem Logo?
Ich habe das Gefühl, dass ich seit diesem Jahr mehr Rückenschmerzen habe. Nein, es ist tatsächlich, mir ist nochmal bewusster geworden, was es für eine Verpflichtung ist. Mhm. Also dass es natürlich Ehre und Würde zugleich ist, dass man hier einen Traditionsbetrieb in die nächste Zukunft führen darf, in die nächsten 150 Jahre, dass es natürlich auch Verantwortung von vielen, vielen Menschen ist, die hier auch gearbeitet haben, für Familien, die da hinten dran hängen, dass es aber auch natürlich nicht nur für uns als Unternehmen oder Familie, sondern auch gesellschaftlich eine Verantwortung ist, dass wir natürlich auch ein Umfeld um uns drum haben, die das auch ermöglicht haben. Also von der Kommunalpolitik über andere Unternehmen, die uns seit langem zuliefern oder auch unsere Kunden letztendlich, die uns so lange treu geblieben sind. Und dass man hier die 150 Jahre nur deshalb feiern können, weil einfach viele, viele Faktoren uns auch zugespielt haben und wir auch Glück hatten. Und ich glaube, ein bisschen Demut ist da nochmal mitgekommen. Mhm.
Viele verbinden Tradition mit Stillstand. Da werden Sie mir jetzt hoffentlich widersprechen. Wie ist es denn wirklich?
Ich glaube, Tradition kann nur entstehen, wenn es eben nicht Stillstand gibt. Eine Tradition ist ja etwas, was langwierig immer wieder funktioniert oder immer wiederkehrend ist. Und etwas, was lange bestehen möchte, muss sich immer wieder neu erfinden. Mhm. Das heißt, dass ich glaube, Tradition ist gewissermaßen Innovation. Mhm.
Da geht es gleich weiter dann. Schließe ich an mit der Frage, gab es Entscheidungen, bei denen Sie bewusst gesagt haben, so hätten wir es früher gemacht, aber jetzt machen wir es anders? Weil es einfach der Zeitgeist ein anderer ist oder das Produkt es anders verlangt oder der Kunde es anders verlangt?
Ich glaube, im Führungsstil allein schon. Mhm. Also man braucht heute einfach einen kollegialen Führungsstil. Jeder in seiner Funktion ist wichtig. Jedes Rädchen muss sich drehen. Und so klassische Hierarchien, die dann so recht strikt sind, die ich jetzt nicht sage, dass mein Vater oder meine Vorgeneration das so war, aber da müssen wir einfach durchbrechen. Und dass du dann eben doch mehr die Schwarmintelligenz, sage ich jetzt mal überspitzt, nutzt und alle mit ins Boot holst, das müssen wir heute auf jeden Fall viel mehr beachten als vielleicht noch früher, wo es auch mal mehr Befehl Gehorsam gab. Mhm. Da ist man heute anders, manchmal vielleicht deshalb weniger produktiv, vermutlich sogar. Aber so wie die Geschichte von meinem Opa, ich habe ihn ja nur kurz erleben können als Kind und keine großen Erinnerungen mehr, dass der halt da auch mal cholerisch auf dem Hof morgens jemanden in die Ecke gestellt hat und einfach mal Luft rausgelassen hat, glaube ich nicht, dass das heute noch in der Art funktionieren würde.
Welche Werte haben denn 150 Jahre überlebt und von welchen Gewohnheiten haben Sie sich komplett verabschiedet?
Also Werte ist, glaube ich, Loyalität. Das ist etwas, Loyalität zum Firma, Loyalität zu sich selbst, zur Gesellschaft. Das ist mit Sicherheit etwas, was immer schon Bestand hatte. Wert ist, glaube ich, auch das, was wir gerade schon so ein bisschen hatten, so die Innovationskraft, also dieses Wille zu verändern. Ja, ist vielleicht kein richtiger Wert, aber es ist ja schon so ein Antrieb und Innere, dass du immer doch weiterkommst. Ich glaube, dass wir da schon gewisse Konstanz haben. Verändert haben sich gerade das Thema Mitarbeiter, Umgang, Führung, leider auch die Verbindlichkeit. Also ich glaube, früher waren wir da sich treuer und verbindlicher in gewissen Punkten. Gerade die Verbindlichkeit in einer jüngeren Generation nehme ich so wahr, dass die abbaut. Das ist aber so ein gesellschaftliches Thema auch wieder.
Sie meinen jetzt Mitarbeiter oder Kunden? Oder?
In allen Richtungen. Gesellschaftlich eigentlich schon fast überall. Ja. Also so Verbindlichkeit und vielleicht auch das Vertrauen, also so das Handschlagmentalität. Wenn ich überlege, was wir heutzutage an Bürokratie haben, was wir an Dokumenten erzeugen müssen, wo ich auch immer wieder sagen muss, ja, bitte schreibt das. Also wie oft ich in der Woche zu Kollegen sage, ja, habt ihr das schon geschrieben? Also einfach nur rechtlich absichern. Ja, das war früher völlig, völlig egal gewesen. Also war, ja, da hat man einfach sich anders vertraut. Und wenn wir heute bei der Industrie arbeiten, da musst du ja dein Geld nacharbeiten mehr als im Auftrag. Also deinem zugestandenen Salär musst du bald mehr Energie reinstecken als vorher in die Auftragsgewinnung.
Okay, das heißt, man muss auch anders kalkulieren dann, oder?
Du hast halt mehr unproduktive Zeit für die Themen, die drumherum sind. Und jetzt kann ich natürlich verstehen, dass gerade vielleicht Industriekunden, dass die gewisse Prozesse im Haus etabliert haben, wo halt für eine Rechnungsfreigabe mehrere Stellen ihr Go geben müssen. Das macht es aber viel langsamer. Also wo man eigentlich denkt, durch IT, durch Systeme, durch so Workflows, sollte man eigentlich manchmal schneller. Ich habe oft manchmal das Gefühl, wir stehen uns mehr selber mehr am Weg.
Okay, weil so viel einfach auszufüllen ist und zu beachten.
Ja, weil einfach natürlich, wenn du am Computer nur noch durchklickst, jetzt mal unsere Kundenseite da zu verstehen, bei den Industriekunden, die dann halt im SAP oder so sagen, okay, jetzt haben wir da Rechnungsfreigabe, aber weil die Zahl halt höher ist als der Auftrag, muss es jetzt nochmal durch drei andere Hände, die jetzt noch ihr Go geben, dass wir als Schluss, als vielleicht Dienstleister, als Maler, als Handwerker nochmal drei Rapportstunden abgerechnet bekommen. Also ist, glaube ich, der Prozess der Freigabe einfach ineffizient geworden.
Jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen. Sie haben ja jetzt mehrere Niederlassungen und das funktioniert nach einem bestimmten Prinzip. Da würde ich jetzt gerne mal in dem nächsten Themenkomplex dann drauf zu sprechen kommen. Sie sprechen regelmäßig mit Unternehmerinnen und Unternehmen, die ihren Betrieb und damit auch ihr Lebenswerk in neue Hände geben. Was bewegt die Menschen in den Gesprächen denn am meisten, wenn sie jetzt was übernehmen, einen Malerbetrieb?
Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel Malerbetrieb sagen, der ist jetzt Ende 50 und merkt jetzt, dass er im eigenen Haus jemanden hat, der das Unternehmen weiterführen kann oder möchte und auf uns zukommt, dann ist es eigentlich, ganz oft sind es eigentlich zwei Punkte, die ich wahrnehme. Also wenn wir so Gespräche führen, und da sind wir ja, oft geht es um Gesprächsphasen ja über mehrere Monate bis zu Jahre, dann ist es ganz oft, ich möchte meine Mitarbeiter eine Sicherheit bieten, dass die weiterhin beschäftigt sind. Und aber auch so ein bisschen Stolz und Image, haben wir immer wieder schon gehört, ich möchte halt in ein paar Jahren hier durch meinen Ort laufen können, weil Handwerk ist ja oft sehr regional verwurzelt, in den Vereinen, in der ganzen Gemeinschaft sehr verwurzelt. Ja, ich möchte durch den Ort laufen gehen, ich möchte nicht nachher hören, dass du dem der Arter-Gruppe deine Chef gegeben hast, das war eine dumme Idee. Das hat verloren. Das heißt also einerseits so diesen Image aufrechterhalten und andererseits die Mitarbeiter gut versorgt zu haben.
Also das sind so die wiederkehrenden Interessen, die haben. Ja, gibt es auch einen Abschiedsschmerz dann ein Stück weit? Oder sind dann einfach erläutert, dass Sie sagen, wir würden es übernehmen und die Mitarbeiter sind in guten Händen?
Da wir die Strategie verfolgen, es nicht von heute auf morgen zu übernehmen, sondern sagen, lasst uns doch erst ein Partnerschaftsmodell eingehen durch unsere Arter-Kooperation. Möglichkeit haben wir das ja, dass man quasi erstmal eine Arter-Partnerschaft macht. Dann kann sich die Firma an unsere Denkweise gewöhnen. Wir können uns an die Firma ein bisschen gewöhnen, wir können sie einbinden, wir können natürlich gewisse Prozesse, die wir brauchen, so Controlling, Projektcontrolling, das können wir schon integrieren, solange noch der Inhaber dabei ist, der das auch dann natürlich in die Mannschaft tragen kann, auch eine andere Symbolkraft hat, zu sagen, hey, ich gehe den Weg mit, ich habe das, finde das gutes Konzept, ich baue das jetzt hier ein, wir hatten das früher nicht, aber jetzt finde ich es gut, dass wir hier gewisse Strukturen noch reinbringen, die halt eben wir in unserer Größenordnung auch brauchen, um einfach da auch den Blick drauf zu haben. Und wenn das so ein Prozess ist, der über mehrere Jahre geht, und wir sprechen von 3 bis 5 Jahren, dann hast du halt natürlich die Chance, dich ganz anders aneinander kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.
Na klar.
Wenn ich losgehe und sage, ich verkaufe jetzt meine Firma und gucke einfach, wer am meisten mir bietet, dann kriege ich ein Zahlungskonto und dann bin ich raus und dann ist es ein Share-Deal, Asset-Deal, wie auch immer, dann ist es halt schnell raus, weg, nach mir die Sinnflut. Und diesen emotionalen Schritt, glaube ich, habe ich jetzt selten begegnet, dass jemand das eigentlich von sich denkt, dass er sagt, so nach mir ist egal, wenn die Firma weg ist, ist er weg und ich bin raus. Da haben wir doch eigentlich eher oft diese Emotionalität.
Also es wird dann tatsächlich auch ein bisschen abgesoftet durch das, dass es langfristig übernommen wird und dann kann sich der Betriebsinhaber auch so ein bisschen Stück für Stück zurückziehen.
Da sind wir tatsächlich ganz offen in den Modellen. Da haben wir keine Blaupause, die wir rausziehen. Wir haben da so 3, 4 Rahmenstrukturen, die wir vorschlagen. Aber wir merken einfach, dass so dieses Schritt bei Schritt einfach für beide Seiten den Mehrwert bieten. Ja, und das ist dann schon gut.
Wann merken Sie eigentlich, wann ein Betrieb wirklich zu Arta passt?
Oft zu spät, nein, Spaß. es ist tatsächlich, wenn ich mit dem Inhaber mal am Tisch saß und gesprochen habe. Also persönliche. Es geht eigentlich nur um die persönliche Schiene. Wir können rein auf Daten, Zahlen, Fakten kannst du da gar nichts entscheiden. Das ist wirklich dieses Persönliche. Man muss merken, wenn ich so ein bisschen rede, so wie jetzt wir hier sitzen und miteinander reden, wenn ich das mit einem Inhaber mache und der einfach merkt, da ist eine Vertrauensbasis da und auch gerade die Unternehmensgeschichte, die wir vorhin schon hatten mit 150 Jahren, zu sagen, hey, da ist ja nicht nur, das ist nicht nur ein Konzern, der jetzt riesengroß geworden ist über viele Jahre, sondern das ist tatsächlich noch ein Familienunternehmen, wo du den Herr Kraft selber noch kennst und ich werde auch, ich lerne auch die Leute kennen, ich gehe auch hin und lerne die Mannschaft kennen, ich gehe auch dazu, immer wieder gucke ich, dass da vor Ort bin und jetzt kann ich natürlich nicht mehr die Namen alle mittelfristig merken, aber ich versuche so ein paar Namen immer mehr auch dann vor Ort zu merken oder ich bereite mich dann vor, wenn ich zum Termin komme und sage immer gerne vorab, ich hätte gerne eine Mitarbeiterliste mit Fotos, dass ich schon ein bisschen die Namen so ein bisschen ins Gedächtnis kriege und wenn ich dann hinkomme und Leute begrüßen kann mit dem Namen, ist mir das einfach wichtig, weil das für mich ein Respektzeichen ist.
Das macht wahrscheinlich auch was mit den Leuten, oder?
Ich glaube, das kommt schon gut an und das ist jetzt keine von mir ausgedachte Show. Das ist tatsächlich mir wichtig, dass ich da auch eine Brücke baue, weil Handwerk ist menschenabhängig. Wir sind Dienstleister. Das heißt, es geht nur über Mitarbeiter, über Kollegen, die einfach für das, was sie da jeden Tag tun, auch brennen. Und das, diesen Funken einfach dann quasi mit dem Staffelstab, den wir vorhin mal so symbolisch mal schon mal angesprochen hatten, mitzunehmen, der ist dann wichtig. Und das geht auf der emotionalen Schiene.
Gab es auch mal Situationen, wo Sie bewusst Nein gesagt haben?
Ja, gab es auch schon.
Was war das Problem dann?
Bei Firmen, also gerade noch relativ junges Beispiel, einfach eine Firma, die erstmal nicht unsere Stammbranchen war, also die kam aus dem technischen Gewerk, das heißt, wir müssten uns da komplett auch drauf einlassen, ein neues Gewerk dazu zu nehmen, was ich jetzt mit Respekt sehe, aber nicht, dass es mich abschreckt. Aber dann eben gemerkt zu haben, dass die Firma komplett an dem Inhaber komplett hängt und wirklich vom
Netzwerk.
Vom Netzwerk, von, aber auch die Mitarbeiter voll dranhängen, dass die keine Struktur haben, wo es so eine Zwischenebene gibt und dass das eigentlich jeden Morgen dasteht und jedem sagt, du machst jetzt heute genau das. Mhm. Und dann den Switch hinzubekommen von so einem recht strukturierten Vorgaben bis hin zu eigentlich, ich übernehme für dich das Denken als Chef, zu, liebe Mitarbeiter, ihr müsst jetzt auch selber denken und eure eigene Entscheidung treffen. Den Weg zu gehen, kostet zu viel Kraft. Mhm. Und da müssen wir Nein sagen.
Es ist gerade so, dass Handwerksbetriebe wirtschaftlich anspruchsvolle Zeiten erleben. Steigende Kosten, intensiver Wettbewerb, immer mehr Bürokratie, haben wir vorher schon so ein bisschen angerissen. Sie haben bei der Pressekonferenz zum 150-jährigen Jubiläum gesagt, dass die Marktlage dezent schleppend wäre derzeit. Was hat sich aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren am stärksten denn geändert?
Natürlich gesamtwirtschaftlich, dass wir da Probleme haben. Wenn die Automobilindustrie gerade hier im Großraum Stuttgart Probleme hat, dann haben alle Probleme. Da haben wir uns gesellschaftlich auch zu abhängig von Einzelnen gemacht, von einzelnen großen Unternehmen. Ja. Da fehlt so ein bisschen die Streuung. Wir haben coole Startups, wir haben Weltmarktführer in der Region, aber die sind immer so ein bisschen im Schatten der Großen geblieben. Ja. Und da muss der Mittelstand auch wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Das hat sich da mit Sicherheit in der Marktlage geändert. Und dann natürlich, dass das Gebäudeenergiegesetz ja eigentlich ein Heizungsgesetz ist, so auch genannt wurde, was ja da auch gerade unseren Gewerken jetzt nicht in die Karten gespielt hat, gerade die energetische Gebäudesanierung ist ja da so ein bisschen hinten runtergerutscht, was ich jetzt nicht aus meiner Sicht als Geschäftsführer und von einem Betrieb, der halt viel mit auch Dämmung und WDVS zu tun hat, sage, sondern einfach aus meiner Ingenieurssicht raus. Es macht ja für mich immer noch keinen Sinn, ein schlechtes, gedämmtes Gebäude einfach nur mit einer anderen Energiequelle zu heizen. Mhm. Die Energie, die am Schluss verbraucht, ist trotzdem die gleiche.
Ja.
Das heißt, für mich ist es immer noch nicht verständlich, warum wir da auf dieses Pferd der reinen Energieerzeugung gesetzt haben und nicht sagen, ja, ich muss die gesamte Hülle da auch funktionieren. Mhm. Und da sind wir im letzten Jahr aber auch technisch zu komplex geworden. Also muss man einfach mal wieder so KfW-Standard ein bisschen runtersetzen und einfach so eine Sanierung. Es muss auch nicht jetzt jeder Brandriegel genau da sitzen, das könnte man vielleicht auch mal ein bisschen rückwärts schrauben. Da müsste man vielleicht auch einfach in unseren eigenen Anforderungen wieder ein bisschen rückwärts schrauben und nicht alles mit doppeltem Netz und doppeltem Boden ausstatten.
Ja, die Sachen sind so eigentlich auch, die für den Kunden das immer teurer machen. Ne? Diese immer noch eine Verordnung, noch ein Gesetz und noch mal was besser und hier und da. Ja,
und gerade im WDVS, ich habe in den paar Jahren, die ich jetzt auch schon auf dem Buckel habe, nicht so viele WDVS-Systeme gesehen, die jetzt wirklich völlig technisch versagt haben. Ja, es gibt natürlich Risse, es gibt Gap-Ursachen, aber meistens auch, wenn das Gesamtkonstrukt etwas komplexer war. Aber gerade so im klassischen Wohnungsbau, auch bei Einfamilienhäusern, ist eigentlich ein WDVS durchaus auch technisch gut machbar. Wenn man ein paar Regeln wieder runterschrauben würde, das würde trotzdem noch funktionieren. Mhm. Und da müssten wir auch wieder so ein bisschen Regularik zurückschrauben und das ganze Bauen wieder einfacher machen und auch die Rechtssituation mal ein bisschen schieben und klären, ja.
Treffen Sie aufgrund diesen steigenden Kosten und dem Wettbewerb und so manche Entscheidungen heute anders als noch vor 5 Jahren? Oder also sagen wir mal Zeitraum vor Corona?
Wir sind natürlich bei Materialeinkauf vorsichtiger, Zusagen gegenüber den Kunden, was eine Materialpreisbindung bedeutet. Ja, wir haben jetzt erst die Woche ein Gespräch gehabt mit einem größeren Auftraggeber hier aus der Region. Da ging es um eine Dachsanierung, also Flachdachsanierung von einer größeren Fabrikhalle, wo wir eben gesagt haben, wir können aber die Preise nicht verbindlich vereinbaren von den Materialien. Ja? Weil wir müssen nicht morgen wieder irgendwo, jetzt haben wir heute Morgen in der Zeitung gelesen, jetzt geht es gerade in der Straße von Hormus wieder weiter.
Ja.
Ja, das hat ja Auswirkungen auf uns und da können wir das Risiko nicht tragen, dass wir eine Preisbindung eingehen, die wir uns dem Lieferanten nicht geben. Und da muss man auf einmal mit Kunden über solche Themen sprechen, die es aber früher nicht gab. Mhm. Man findet Lösungen, ja, in dem Fall hat man sich darauf geeinigt, okay, dann bestellen wir das Material halt direkt mit Beauftragung, kriegen dafür die quasi Materialrechnung, können wir direkt in Rechnung stellen. Ja. Mein Lager muss bei denen auf der Fläche zwischen. Die haben den Platz und dann findet man eine Lösung. Mhm. Aber der Aufwand, den gab es früher nicht. Und das musst du jetzt ja alles mitdenken, musst du mit lösen und das macht es da ein bisschen aufwendiger und unsicherer. Ja.
Mit jeder Übernahme wächst nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch die Verantwortung für die Menschen, die im Unternehmen sind. Wie gelingt es Ihnen, dass sich Mitarbeitende auch in größeren Unternehmensgruppen weiterhin mit ihrem jeweiligen Betrieb identifizieren?
Wir behalten immer den Namen der Firma. Wenn wir sagen quasi, okay, der Name bleibt, das Design, das Logo, die Fahrzeuge sehen nachher nach einer Art aus, dass wir diese Gesamtmarke auch vorantreiben, was so ein bisschen diese Hybridlösung ist aus ATA und gleichzeitig aber auch Identität der Firma. Und diese Brücke, diesen Bogen, den wir da spannen, macht es mit uns natürlich mitunter manchmal auch komplexer, das auch zu erklären. Ja, ich höre immer wieder die ATA Kraft GmbH, diese Firma gibt es nicht, aber das ist immer so, was immer wieder passiert. Und da musst du natürlich auch ein bisschen mehr erklären. Aber ich sage dann immer, wenn Kollegen sagen, ja, das muss ich erklären, komme ich da beim Kunden klingel und sage am Gegensprechanlage Albrecht Fensterbaum, wenn ich dann vor dem Kunden stehe, steht übrigens auf dem T-Shirt ATA. Dann versteht der Kunde das nicht. Dann sage ich, ja, da hast du doch schon ein Gesprächsthema. Dann fang doch gleich mal an mit, ja, guten Tag, nicht wundern, ja, dass Sie jetzt gerade mit Albrecht mich gemeldet haben und Sie auf die Firma Albrecht erwarten, aber bei mir auf dem T-Shirt steht ATA, weil wir gehören zur ATA-Gruppe und sind dann Teil von dem Ganzen und bei uns können Sie nicht nur Fenster bekommen, sondern Sie können bei uns auch Malerleistung bekommen. So würde ich das jetzt in einem Gespräch beim Kunden vorstellen. Ja, wenn man das natürlich als Monteur, Mitarbeiter erklären muss und sagen muss, mach das doch so, dann sind natürlich schnell auch alle Ausreden gefunden, warum man das nicht so macht. Das macht es für uns ein bisschen komplizierter. Ja. Aber da werde ich nicht müde und finde das immer noch von der Gesamtidee der richtigen Weg, die Identität der einzelnen Firma zu behalten, gleichzeitig eben aber auch die Marke zu haben.
Das stärkt ja vielleicht auch ein bisschen oder hält das Unternehmen, das ja oft nur im Ort bekannt ist und das weiter unter dem gleichen Namen läuft, das hat vielleicht auch so eine vertrauensbildende Maßnahme, oder? Auf die Leute im Ort, die als Auftraggeber das dann halten. Also, macht man ja oft auch so bei Betriebsübernahmen, oder?
Ja.
Insgesamt.
Und gerade eben Identität von einer einzelnen Einheit, die auch in sich funktioniert und muss und trotzdem eine Zugehörigkeit zu einem größeren Gesamt.
Welche Rituale oder Werte sind unverzichtbar, wenn man so, damit sich die Mitarbeiter weiterhin identifizieren, machen sie irgendwie Feste oder Teambuilding-Maßnahmen oder Onboarding in gewisser Weise? Ich
weiß nicht. Also wir machen jetzt gerade, steht an, unser großen Hofsommer bei uns in Ludwigsburg in der Zentrale. Da sind alle mit als Familienfest eingeladen. Das heißt, da sind alle Mitarbeiter mit ihren Familien eingeladen. Da sind jetzt, glaube ich, ungefähr 400 Anmeldungen da, also Mitarbeiter und mit ihren Familien. Da ist ja jeder Mitarbeiter einfach eingeladen. Ja, da können auch von allen Standorten herkommen, natürlich aus dem Rhein-Main-Gebiet, fahren dann eher weniger hierher. Aber da versuchen wir einfach so mal, alle zusammenzubekommen. Trotzdem hat aber jeder Standort, jeder Bereich in sich auch nochmal die von mir auch die Vorgabe und auch die Anforderung, macht bitte auch was in euren Teams. Das kann ein Grillfest auf dem Hof sein, das kann ein Mitarbeiter den Gartengrundstück hat sein, das kann auch mal Go-Kart fahren sein. Mir ist aber wichtig, dass wir da im Gesamten was haben, aber auch jede einzelne Einheit. Weil manche Mitarbeiter kommen einfach auch nicht zu solchen großen Events, weil ihnen das zu anonym ist, weil sie da zu wenig kennen, weil es nicht ihrs ist. Und so quasi die Chance auf beides. Aber ich erzwinge es nicht. Also wenn ein Standort oder ein Team das nicht möchte, dann kann ich da noch so sage, ihr müsst, dann funktioniert es nicht. Man muss schon aus dem Eigenantrieb kommen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Gruppe, die gehen alle paar Jahre zusammen in Urlaub.
Oh, okay.
Also alle 3 Jahre verreisen die. Und deshalb, es gibt von Teams, die so strukturiert sind, dass sie eigentlich reine Arbeitsteams sind, bis hin eben Leute, die zum Urlaub machen. Aber das ist immer gruppenabhängig.
Ja,
das können wir nicht vorgeben.
Zwischenmenschliche Faktoren, die da mitspielen.
Da spielen so viele Faktoren rein, dass ich kann Ideen geben, kann sagen, wir ermöglichen euch, wenn ihr wollt. Aber den Weg müsst ihr schon auch selber gehen.
Ich würde Ihnen jetzt gerne zum Abschluss noch so ein paar persönliche Fragen stellen, wenn es für Sie passt. Worauf sind Sie denn besonders stolz, obwohl kaum jemand was davon weiß? Was sich jetzt natürlich ändert mit dem Podcast. Was sich jetzt natürlich ändert dann mit dem Podcast. Das
ist muss ich aufpassen, was ich sage. Also ich glaube, ich bin besonders stolz auf viele Mitarbeiter, die vermeintlich im Schatten stehen. Aber doch das Ding hier ganz schön am Laufen halten. Und vielleicht auf die ich auch manchmal einen gewissen Druck ausübe, obwohl sie es gar nicht verdient haben. Im Sinne von, die machen schon ihr Ding, die sind da mit Herzblut dabei. Und da denke ich gerade zum Beispiel an unsere IT, die Inhouse-IT, die von mir immer wieder gepusht wird, weil es so ein bisschen mein Steckenpferd ist und immer Druck bekommt, die nach außen überhaupt nicht sichtbar sind, die aber immer aus das Ding wirklich am Laufen halten. Und ich dann da manchmal viel fordere und viel Tempo fordere und mich selber immer wieder mal handhalten muss. Und da bin ich stolz drauf, dass die Kollegen das so immer gucken, dass sie Schritt für Schritt vorankommen und mich dann manchmal auch hier bremsen müssen, aber trotzdem einfach eine richtige Innovationskraft haben. Ja. Das sind so Sachen, auf die Person bin ich stolz. Stolz bin ich natürlich auf 150 Jahre und dass ich das weiterführen darf. Und sehr, sehr wohl wissen, dass es nicht an mir liegt, dass die nächsten 150 Jahre kommen. Ich kann dazu einen Teil beitragen, aber letztendlich müssen es viele, viele Menschen zusammentragen. Ja.
Wann haben Sie Ihre Meinung zu Litsch komplett geändert?
Meinung komplett geändert? Ich bin, glaube ich, relativ konstant in dem, was ich ist. Also ich stehe zu Fehlern, die ich mache. Meinung komplett geändert? Fällt mir jetzt gerade noch nichts ein. Kommt wahrscheinlich in einer Stunde, wenn wir auseinandergegangen sind, kommt wahrscheinlich was.
Muss ja auch nicht.
So. Nee, also ich glaube, ich hatte mal vor kurzem eine Situation, wo ich dachte, boah, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und hatte mich da selber ein bisschen hinterfragt. Wenn wir dann Bereich auch mal, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, runtergefahren haben, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und ich gesagt habe, okay, vielleicht findest du aber gar keine bessere Person für diesen Bereich. Und jetzt wurde ich das besser belehrt, weil jetzt haben wir jemanden gefunden, der das in einer ganz anderen Art und Weise vorantreibt und das so klasse jetzt in den ersten Monaten macht, dass ich dann doch im Nachhinein sagen muss, okay, da habe ich vielleicht mal an der Entscheidung gezweifelt, ob jetzt stellt sich raus, war dann doch richtig, weil wir diesen Cut gebraucht haben. Also, ja, da war ich vielleicht mal am Hadern mit mir, aber so komplett, dass ich 180 Grad drehe, habe ich jetzt gerade kein Beispiel. Man kommt bestimmt, da gab es bestimmt auch schon. Mit. Wahrscheinlich müsste man da eher die Kollegen, die mit mir jeden Tag zu tun haben, fragen, die das dann eher mitbekommen.
Ist ja gut, wenn es so ist, dass sie da konstant in der Meinung sind, finde ich, muss man ja jetzt auch nichts irgendwie tiefgehend suchen. Welche unternehmerische Entscheidung hat Sie mal besonders beschäftigt oder auch mal nachts wach gehalten?
Geht es eigentlich immer dann, wenn wir in Firmen einsteigen oder Neugründungen machen, haben wir an alle Faktoren gedacht, ist der richtige Markt, ist die richtige Region, ist es der richtige Mensch, sind die richtigen Menschen. Da haben wir gerade auch wieder vor ein paar Wochen oder den letzten Tagen eine Entscheidung treffen müssen, die uns da mit Sicherheit auch im Team sehr beschäftigt haben und auch noch beschäftigen wird. Und da liegt man dann schon abends nochmal im Bett oder geht nochmal eine Runde spazieren und denkt darüber nach, zu sagen, okay, was ist da jetzt die richtige Vorangehensweise? Weil einerseits du so das Gefühl hast, von dir wird erwartet, dass jetzt jede Entscheidung die richtige ist. Du aber selber Mensch bist, der auch Fehler macht und gar nicht überall für eine Blaupause hast und dann halt eben abwägen musst, was ist jetzt in der Situation die richtige Entscheidung und die noch treffen musst. Ja.
Jetzt habe ich zum Schluss noch so ein kleines Gedankenreise, wo ich ein bisschen stolz drauf bin, dass mir so einfach ist. Wenn Ihr Urgroßvater und der gleichzeitig der Firmengründer ist, heute hier sitzen würde und Sie würden gemeinsam durchs Unternehmen gehen, was würden Sie ihm als erstes zeigen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde ihn an die verschiedenen Standorte bringen. Also nicht jetzt sagen, wir gehen durch einen Standort, sondern ich würde quasi eine Rundreise machen. Und ich würde, glaube ich, gar nicht durch die Firma an sich gehen, sondern ich würde ihn auf die Projekte mitnehmen, die wir gerade machen. Wahrscheinlich sogar auf eins von den großen Projekten, wo wir mit der Komplettsanierung unterwegs sind, mit unserem ATA-Projektbau, wo wir quasi komplette Gebäude energetisch sanieren. Und ich glaube, ich würde ihn damit hinnehmen und sagen, guck mal, hier, das ist daraus entstanden. Also hier, mit einem Projekt, da steht ein Kran mit 70 Meter Ausladung, was ja schon auch kein kleiner ist. Und dahin gehen zu sagen, guck mal, da steht jetzt auch also symbolisch eine riesen Baumaschine, die wir brauchen, um unsere Arbeiten auszuführen. Ja. Und das ist auf deinem Handkarren gewachsen quasi. Ja? Ich glaube, das würde ich machen, auf die Projekte gehen.
Und jetzt abschließend die Frage, was würden Sie sich wünschen, dass Ihr Urgroßvater am Ende des Rundgangs dann zu Ihnen sagt?
Hast gut gemacht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Graf, für die Zeit und das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.